Guten Morgen und herzlich willkommen zur Aktien-News, immer auf den neuesten Stand über alle Finanznachrichten, die die Aktienwelt bewegen. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam in einen neuen Tag starten.
Ich freue mich wieder, eine neue Sendung an diesem Freitag, den 4. September, zu starten. Und wie immer gucken wir uns erstmal die Indizes an und die Woche war ja wieder unglaublich. Wir sehen überall grüne Vorzeichen, Wochenplus haben sich sehr gut summiert auf gute Werte. Und ich möchte mal nochmal auf den DAX gucken. Neues Corona-Hoch ist noch nicht ganz da, wo wir vor ein Jahr standen. Und zwar, um genau zu sein, war der Höchstpunkt bei 13.789 Punkten. Der Tiefstpunkt im Corona-Crash war der 18.3. bei 8.441 Punkten. Momentan sind wir über 13.389 Punkten, also hier eindeutig ein Aufwärtstrend, muss man sagen. Und wie momentan die Begeisterung wieder für Aktien sind, die Börse, der ganze Hype, die Leute kaufen nicht nur die Technologiewerte, die besonders natürlich in den USA sehr, sehr stark laufen. Es wird alles mitgenommen, muss man sagen, wenn man sich auch unterhält. Man merkt so ein bisschen diese unglaubliche Euphorie wieder. Immer mehr Leute, auch in der Corona-Zeit, haben sich jetzt mit Aktien mehr oder weniger beschäftigt. Trade Republic ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass auch junge Leute in den Aktienmarkt gehen und sich dafür interessieren und investieren. Das könnte auch alles sehr nach Blase schreien. Und das tut es wahrscheinlich auch. Irgendwann wird es auch wieder eine Korrektur geben. Wann die aber sein wird, das wird so keiner wissen. Und solange der Markt so stabil läuft, dass eigentlich jeder kleinere Abverkauf wieder aufgekauft wird und wir auch jetzt nicht auf einmal wegsacken werden ins Bodenlose, das kann man davon ausgehen, dass hier wirklich viel Rückhalt dahinter ist. Es ist viel Geld da. Die Notenbanken haben ja gesagt, die Umleitung von den Notenbanken, auch von der Fed besonders. Es spricht viel dafür, dass wir weiter jedenfalls auf diesen konstanten Werten sind. Zwischen diesen 13.000 Punkten hangelt sich der DAX die ganze Zeit hier herum. Und ich glaube, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir wieder auch dann das Allzeithoch da bei den 13.789 Punkten sehen werden, da bin ich mir sehr sicher. Wir gucken uns mal noch andere Indizes an, zum Beispiel den S&P 500, der hat schon lange ein neues Allzeithoch gemacht. Der steht etwa bei 3.577 Punkten und vor dem Corona-Crash stand er bei 3.387 Punkten, ist also fast 200 Punkte über sein damaliges Hoch. Hier besonders auch Technologie ist er da relativ hochgewichtet. Nasdaq hat schon lange sein neues Allzeithoch gemacht, weil ja die Technologiewerte noch weiter dort schwerer gewichtet sind, bis zu 40-50% in diesem Bereich, besonders halt die großen fünf, Apple, Microsoft, Google, also Alphabet, in dem Bereich Facebook und in diesen wirklich starke Aktien dabei sind, aber nicht nur die, Netflix, Tesla, Nvidia sind mit dabei, Adobe, das sind die großen Werten, PayPal auch, die wirklich davon auch nicht nur von der Corona-Krise profitiert haben, sondern dass die Leute merken, dass es diese Digitalisierung nur noch mehr beschleunigt. Aber nicht nur die, auch andere Werte legen immer weiter zu. Also die letzten Wochen hat man gesehen, dass nicht nur diese großen Technologiewerte wirklich an Wert gewinnen, sondern auch die anderen Unternehmen, also marktbreit, holen sich die Werte. Trotzdem gibt es bestimmte Branchen natürlich, die weiterhin noch mit 20% bis 30% im Minus sind. Das ist aber verglichen im Corona-Crash, wo diese Firmen, also Luftfahrtbranche besonders, das ist nochmal ein Einzelfall, aber auch sogar in der Value-Aktien, Auto-Aktien, ja stark im Minus waren, die haben sich auch sehr gut erholt. Zum Beispiel auch BMW, VW und Daimler sind auch wieder aus ihren Tiefständen wieder relativ gut herausgekommen, muss man sagen. Also im marktbreit wirklich ein großer Hype hier mitgekommen und das wird erstmal auch so weitergehen, weil das große Geld ist in den Märkten gepumpt. Die großen institutionellen Investoren müssen ja auch in den Markt reingehen. Trotzdem sollte man wachsam sein, wenn eine Korrektur kommt. Das weiß aber, wie gesagt, niemand. Momentan stehen die Zeichen alles auf grün. Charttechnisch sieht es sehr gut aus, wenn man an sowas interessiert ist. Aber auch fundamental, die Unternehmen sind optimistisch, die Anleger sind optimistisch. Da müsste jetzt auf jeden Fall auf einmal eine große Unsicherheit kommen. Die könnte ich mir vorstellen, dass die US-Wahl nochmal ein bisschen Bewegung in die Märkte bringen wird. Man sagt ja, dass der September eigentlich immer ein relativ schlechter Aktienmonat ist. Das werden wir sehen. Meistens sagt man ja auch, dass der Sommer nicht besonders wird. Aber wir haben ja gesehen, Corona ändert alles. Corona-Märkte kann man nicht sagen. Der Sommer wäre ein großer Fehler, wäre man damals im Mai hier ausgestiegen. Und dann, wie gesagt, sell im May und dann kommt im Oktober zurück. Hätte man eine große Rallye hier verpasst zum Beispiel, sollte man von diesen saisonalen Schwankungen nichts halten, muss man sagen. Und wenn wir noch einen anderen Indiz vielleicht angucken, ist der Dow Jones, der durch auch ein bisschen anders zusammengesetzt ist, was wir die letzten Wochen besprochen haben. Auch die Zusammensetzung vom Dow Jones hat sich ja auch jetzt geändert durch die ganzen Aktiensplits von Apple und Tesla zum Beispiel, der sehr, sehr positiv auch aufgenommen worden. Tesla an der ganz gleichen Korrektur, was aber bei so einem großen Anstieg momentan noch keine richtige Korrektur ist. Apple, wer hat gedacht, wer eine Apple-Aktie noch für 100, 125 Euro kriegen kann, ist natürlich viel teurer. Die Aktiensplit, muss man sich ja, haben wir ja genau besprochen, dass das ja keine Gratis-Aktien sind und so weiter und so fort. Trotzdem ist das ja psychologisch eine ganz wichtige Sache, wenn man so denkt, dass man nochmal günstig wo reinkommt, auch wenn man das halt nur im Kopf denkt und das fundamental eben nicht so ist. Jedenfalls der Dow Jones ist ja bei über 29.000 Punkten und der Höchststand waren hier 29.400 Punkte, also da fehlen auch nur 300 Punkte. Der ist der DAX noch relativ weit weg, weil der DAX halt nicht so technologielastig ist. Trotzdem kann man, glaube ich, da ganz zuversichtlich sein, dass momentan die Stimmung wirklich gut ist und wenn da nur eine kleinere Korrektur ansetzen wird, aber ein großer Crash, sehe ich momentan Indikation hier in diesem Bereich nicht, außer es kommt wieder zu ein großes Ereignis. Die US-Wahl auf jeden Fall, aber jetzt auch bestimmte weitere schlechte Ereignisse, die man ja in der Weltgeschichte nie richtig voraussehen kann. Okay, gucken wir uns mal genauere Themen an. Und zwar möchte ich einmal Rocket Internet besprechen. Die haben nämlich diese Woche bekannt gegeben, und zwar genauer gesagt an den Dienstag, für den Rückzug von der Börse. Und zwar und haben auch den Investoren bereits ein konkretes Rückerwerbsangebot unterbreitet, speziell bei Anlegern, die seit dem Börsenstart dabei sind. Beim IPO sorgt das für große Empörung. Für sie geht hier das Kapitel Rocket Internet mit herben Verlusten zu Ende. Der Börsengang von Rocket Internet war im Oktober 2014 und erfolgte zu 42,50 € pro Aktie. Zu diesem Kurs war das Unternehmen an der Börse rund 6,7 Milliarden Euro wert. Wer damals eingestiegen ist, dürfte bei den gestern bekannt gegebenen Delisting-Plänen zumindest geschluckt haben. Magere 18,57 Euro bietet das Unternehmen momentan den Aktionären pro Anteilsschein einen Abschlag von 56% auf den erstmaligen Kurs damals im Oktober 2014. Und Aktionärsschützern und frühen Investoren ist diese Empörung auch, wie gesagt, besonders groß, denn durch den selbstgewählten Börsenrückzug des Unternehmens sind Anleger nun gezwungen, ihre Buchverluste zu realisieren. Bei der außerordentlichen Hauptversammlung am 24. September gilt die Zustimmung zu dem Vorhaben als reine Formsache, denn alleine der CEO Oliver Sumner und die Global Founders GmbH kontrollieren beinahe die erforderlichen 50% der Stimmrechte. Das ist also so gut wie durchgedrückt. Am Geld wird es ebenfalls nicht scheitern. Zum Stichtag am 30. April hat Rocket einen Netto-Cash-Bestand von 1,9 Milliarden Euro ausgewiesen. Hinzu kommen 50 Millionen Euro in Aktien börsennotierter Unternehmen. Auf Grundlage des Rückerwerbsangebotes muss Rocket davon lediglich rund 1,3 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um die übrigen Aktien zurückzukaufen, denn entscheidend ist ja, muss man sagen, der durchschnittliche Wert der letzten 6 Monate. Und da hat wahrscheinlich auch das CEO mit Absicht auch den Kurs ein wenig gedrückt oder jedenfalls nicht dafür gesorgt, dass er sich großartig entwickelt, weil umso teurer wäre dann sein Delisting geworden. Es spielt auch kaum eine Kursfantasie, es gibt auch keine Gründe, die Aktie jetzt noch zu kaufen. Ansonsten ist das Delisting der Start-up-Schmiede kein allzu großer Verlust, muss man sagen. Wenn die Tage, an denen Rocket Internet erfolgreiche Unternehmen wie Zalando oder auch Delivery Hero gezüchtet und an die Börse gebracht haben, waren zuletzt ohnehin schon vorbei. Die Pipeline ist leer, neue Investitionen sind halt hier wirklich Mangelware. Man habe mehr Kapital als Ideen, räumte auch Sumner bereits 2019 ein. Das Problem war, man hatte immer gute Unternehmen gehabt, wie Zalando, Delivery Hero oder auch das sogenannte afrikanische Amazon, was ja auch sehr umstritten ist. Im Endeffekt ist es so immer gewesen, dass die auch relativ früh ausgestiegen sind, was man auch versteht, weil so Wachstumsunternehmen ja auch sehr kostspielig sind und auch risikobehaftet. Aber zum Beispiel bei Zalando hätte sich auf jeden Fall ausgezahlt, da seine Anteile und Delivery Hero zu behalten. Das sind ja auch alles Managemententscheidungen gewesen, die aber hier nicht ganz positiv waren. Das spiegelt sich zuletzt auch halt im Aktienkurs wieder, der seit mehr als 1,5 Jahren im Bereich zwischen 26 und 16 Euro seitwärts und eher auch abwärts tendiert. Ebenso im Rückerwerbsangebot bei den 18,57 Euro handelt es sich um den volumensgewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 6 Monaten und damit um den gesetzlichen Mindestpreis für den Rückkauf. Es gibt also auch keine Sondertüten. Sie haben gesagt, wenn die BaFin sagt, sie müssen ein wenig mehr zahlen, dann zahlen sie halt ein wenig mehr. Aber hier große Sprünge zwischen 18 und 19 Euro wird also hier der Rückgabepreis auf jeden Fall sein. Mit der Rocket Internet Aktie selbst ist die Messe also gelesen. Zwar begrenzt das Rückerwerbsangebot von 18,57 Euro das Risiko nach unten. Gleichzeitig ist jedoch auch nach oben der Deckel wirklich drauf. Möglich, dass Rocket Angebot noch etwas leicht nachbessert, wie Richtung vielleicht 19 Euro gehen, wenn überhaupt, wahrscheinlich auch unter 19 Euro bleiben. Speziell für Frühinvestoren macht ein Euro mehr oder weniger hier das Kraut aber auch nicht mehr fett. Eine Enttäuschung mit Leiter ist natürlich, weil es ein deutsches Unternehmen ist. Es hat Internet im Namen. Es war früher mal erfolgreich, muss man sagen. Und haben viele gehofft, auch auf ein Comeback in diesem Bereich. Wurde auch ein bisschen gepusht. Deutsche Bias ein wenig, wie mit Wirecard. Und das ist wieder ein Beispiel, jetzt nicht wie Wirecard, aber auch ein negatives Beispiel, was auch die Aktionärskultur in Deutschland nicht fördert, muss man sagen. Das muss man verstehen. Die Rocket-Gründer haben schon lange mit dem Kapitalmarkt ihr Hadern gehabt und wollen sich auch mehr auf Immobilien konzentrieren, wie man jetzt letztens gelesen hat. Das Unternehmen, auch die Geschäftsleute, die Samwer-Brüder, sind allgemein auch sehr umstritten, auch ihre Methoden, mit was sie auch damals ihr Geld verdient haben. Kann man auch wie Maschmeyer, muss man auch sagen, auch so eine Kategorie von, sage ich mal, grenzwertig, meiner Meinung nach. Da kann man sich aber selbst darüber informieren. Jedenfalls ist diese Geschichte also gegessen, aber eine Sache, die wir auf jeden Fall besprechen müssen, weil da leider viele deutsche Anleger natürlich wieder investiert waren. Gehen wir mal zur anderen Aktie, die ein deutsches Unternehmen ist, aber nicht an der deutschen Börse gelistet ist. Und zwar geht es hier um CureVac. Und die ist auch die letzten Tage wieder hat sich gut angesprungen, nachdem die auch kurzzeitig wieder beim Einkaufs-IPO-Preis, den normal handelsbar war, etwa bei 40 Euro mal kurzzeitig waren. Und sie ist angesprungen, weil der Tesla-Chef Elon Musk in der Tübinger Biotech-Schmiede hier zu Besuch war. Er kam wegen einer Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, das an den Corona-Impfstoff arbeitet und wegen des Baus der Elektroautofabrik in Grünweide bei Berlin, wie er am Sonntagabend hier auf Englisch bei Twitter auch angekündigt hat, an. Das hier trieb auch die CureVac-Aktie an. Es gab Überlegungen, ob Elon Musk hier vielleicht auch mit rein investiert in das Unternehmen. Und Elon Musk ist auch sehr gehypt, ein sehr cooler CEO für viele junge Leute und alles, was er macht, muss man sagen, kommt hier relativ positiv an und hat der CureVac-Aktie auch geholfen. CureVac ist halt auch erst vor wenigen Wochen mit Vollgas her an die Tech-Börse Nasdaq auch angekommen. Schließlich gilt das Unternehmen als einer der größten Hoffnungsträger in der Corona-Impfstoffforschung, muss man ja sagen. Und Elon Musk schiebt hier die Aktie ja an, auch andere weitere Newsflow, dass sich auch die Europäische Union auch schon viele Impfstoffe gesichert hat, wurde hier nochmal erwähnt. Aber es wird auch gesagt, dass hier keine Investition kommt von Musk zum Beispiel. Das hat auch hier schon der Haupteigentümer Hopp gesagt, der Mitbegründer damals von auch SAP zum Beispiel, dass hier Kooperation ja, aber hier eine Investition von Elon Musk direkt in das Unternehmen oder die Anteile ist nicht passiert und deswegen ist das viel Hype, guter Newsflow, aber für die Aktie und wenn das den Aktionären hilft, das ist doch immer eine gute Sache. Fundamental alles natürlich absolut nicht gerechtfertigt, diese Bewertung, aber hier geht es um die Hoffnung, es geht um die Geschichte und da sieht es bei CureVac gut aus. Das erste Unternehmen, was wirklich einen Impfstoff herstellen kann, der sicher nachweisbar ist, dass dieser wegen Corona hilft, der wird sehr, sehr profitieren. Wird das CureVac sein? Wir hoffen es mal für die deutsche Wirtschaft, aber wir werden es nicht wissen und werden also sehr überrascht sein. Vielleicht ist auch einer, den wir gar nicht so richtig auf den Schirm haben. Kann man also sehr gespannt sein. Gehen wir weiter mal unsere deutsche Aktien heute. Und zwar bei deutschen Anlegern ist ja zum Beispiel auch Daimler immer noch sehr beliebt. Und da möchten wir kurz heute mal drüber sprechen. Und zwar hat sich die Daimler-Aktie auch jetzt über den letzten Monat gut erholt, hatte über 11% plus. Die waren bei etwa 38 Euro. Jetzt sind sie Richtung 45 Euro in diesen Bereich gegangen. Und zwar, was auch ganz gut ist, hat der Vorstandschef Ola Källenius im Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen die neue S-Klasse hier enthüllt. Zugleich nimmt die neue Factory 56 den Betrieb auf. Eine komplett neue, rundum vernetzte und digitalisierte und CO2-neutrale Fabrik wird hier von Daimler eröffnet. Neben der neuen S-Klasse soll in der neuen Fabrik ab 2021 auch das Topmodell des Elektrobaureihe EQ, der EQS, auch gebaut werden. Also Daimler rüstet sich auch für die Zukunft. Kein anderes Modell ist so wichtig für das Prestige der Marke wie die S-Klasse. Das ist auch mit die bekannteste Marke von Daimler. In sein Flaggschiff baut Daimler traditionell so ziemlich alles ein, was an neuen Technologien zu kriegen ist. Schon seit Wochen schürt der Konzern mit ersten Details und Einblicken im Internet die Erwartungen. So viele Dinge mussten wir umplanen in diesem Jahr im Privat- wie im Berufsleben, sagte auch hier der CEO vorab in einer Twitter-Botschaft. Diese hier nicht, also die S-Klasse kommt so, wie die S-Klasse auch geplant war. Sieht futuristisch aus, aber auch immer noch klassische S-Klasse, je nachdem, was man da für ein Autotyp ist. Mit der neuen S-Klasse und den EQS will Daimler hier die Speerspitze des E-Autos in Luxury, in der Luxury-Markt abbilden und hier in eigene E-Plattform einsteigen. Eine gute Entwicklung, aber eben etwas später als der VW-Konzern, sagt hier auch der Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer, muss man zum Beispiel sagen. Die Analysten der Deutschen Bank sind aber trotzdem zuversichtlich. Von der Vorstellung der neuen S-Klasse im September versprechen sie sich neue Impulse hier für Daimler, muss man sagen. Und das hat auch hier ganz gut funktioniert. Die S-Klasse kommt ganz gut an in diesem Bereich. Ich muss sagen, Daimler hat sich wirklich gut erholt. Im Corona-Tief waren sie bei etwa fast 22 Euro in diesem Bereich. Und jetzt sind wir hier über 40, hat man also wieder sein Geld hier verdoppelt. Die Margen sind trotzdem eine absolute Katastrophe. Es wird sehr viel Geld kosten. Die ganze Umrüstung, E-Mobilität, Digitalisierung, wie beim VW-Konzern. Und es sind noch später dran als VW. BMW ist nochmal ein anderes Thema, weil die auch viel auf Hybrid setzen. In diesem Bereich, die müssen alle von diesen CO2-Flottenwerten runterkommen, weil sonst werden Millionenstrafen von der EU fällig. Und das ist ein ganz, ganz schwerer Akt. Die Autokonzerne haben wirklich hier zu kämpfen. Und trotzdem sind sie prinzipiell ja auch sehr niedrig bewertet, ist die Frage, was man eine Zukunft sagt. Ob man sagt, nur Tesla wird es in der Zukunft geben, wenn es um Elektroautos und Co. geht, oder werden es auch noch andere Automobilhersteller geben, die auch davon profitieren können, wie zum Beispiel Daimler, BMW und VW. Das ist nochmal ein Sonderthema für sich. Also die letzte Einzelthema, was wir uns hier angucken, ist mal ThyssenKrupp. Wir sind also heute sehr auf den DAX fokussiert. Und zwar geht es um die Entwicklung bei ThyssenKrupp. Und zwar der CDU-Wirtschaftsrat lehnt einen direkten Einstieg des Staates beim Stahlhersteller ThyssenKrupp ab, haben sie jetzt verkündet. Angesichts der wieder gestiegenen Corona-Infektionszahlen und des Umbruchs in der Stahlbranche verbietet es sich für den Staat, sich an Stahlunternehmen zu beteiligen, erklärte Generalsekretär Wolfgang Steiger bei Medienvertretern. Die möglichen Corona-Hilfsmaßnahmen können in diesem Rahmen für ThyssenKrupp freilich wie für die anderen von der Epidemie betroffenen Unternehmen eingesetzt werden. Damit spielte Generalsekretär Steiger auf die jüngste Stippvisite von Wirtschaftsminister Peter Altmaier beim ThyssenKrupp-Standort in Duisburg an. Hat er gesehen, der Staat ist sehr aktiv. Der Staat hat sich ja in die Lufthansa eingekauft. Der Staat, Galeria Kaufhof, ist er wieder mit dabei sein. Bei CureVac. Das heißt, er will, er denkt, es ist wichtig, diese alte Industrie, auch ThyssenKrupp zum Beispiel, ein Unternehmen, was ja wirklich in manchen Bereichen so viele Defizite macht, so viel Verlust macht, ob das wirklich sinnvoll ist, noch zu retten, nur wegen den Arbeitsplätzen und hier nicht in die Zukunft zu investieren und andere deutsche Startups oder andere deutsche Unternehmen, die erstmal nicht so viele Arbeitsplätze bieten, aber halt für die Zukunft stehen oder man auch auf die alte Industrie setzt. Das ist hier ein Thema, was auch sehr umstritten ist. Wenn wir uns den Aktienkurs mal angucken, vor einem Jahr waren wir noch über 10 Euro, Höchststand war etwa bei 13 Euro. Tiefstand, Corona-Tiefstand war bei 3,60 Euro, jetzt sind wir bei 6 Euro etwa wieder. Absoluter Abwärtstrend, muss man sagen, die Stahlgeschäfte sind sehr schlecht. Das Gute, was ThyssenKrupp hat, ist die Aufzugsparte. Wenn diese dann noch verkauft wird, hat ThyssenKrupp sehr viel Geld. Aber was will man mit Geld machen, wenn man keine gute Margen, keine guten Geschäftszweige mehr hat? Dann muss man sich ThyssenKrupp wirklich was Gutes einfallen lassen. Außerdem kommt dann noch die CO2-Besteuerung und ThyssenKrupp, ein Stahlgeschäft, ist sehr, sehr umweltschädlich und darum geht es. Und zwar der Generalsekretär auch Steiger vom Wirtschaftsrat hier auch gemahnt, die aktuelle Notlage aufgrund der bestehenden Überkapazitäten und schwierigen Wettbewerbssituationen, des Einbruchs der Nachfrage und die gleichzeitige Herausforderung der Transformation der Industrie im Zuge des Green Deal, wie er es genannt hat, auch von der EU-Kommission, darf nicht als Hebel benutzt werden, um unsere Wirtschaftsordnung hier zu verändern, dass immer mehr der Staat hier sich auch wirklich Unternehmen einkauft, eine Art Staatswirtschaft auch hier entsteht, sollte man sich auch wirklich Gedanken machen, wo der Staat eingreifen sollte und wo lieber nicht. Der Generalsekretär kritisiert auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Es dränge sich inzwischen halt immer mehr der Eindruck auf, dass Altmaier in der Corona-Krise auf sein umstrittenes Industriepapier zurückfalle. Oberstes Ziel sollte es indes sein, die Wertschöpfungsketten nachhaltig und marktwirtschaftlich zu bewahren. Dazu sei es notwendig, die Wasserstoffstrategie von der Bundesregierung und der EU-Kommission zügig umzusetzen und einen Marktrahmen für eine grenzüberschreitende Wasserstoffwirtschaft zu schaffen, die auch ermöglichen könnte, dass zum Beispiel ThyssenKrupp hier genannt grün wirtschaftet, grüner Stahl wird das ja auch genannt, und dadurch jedenfalls einen ökologischen guten Fußabdruck machen könnte und da auch viel Geld einsparen kann, wenn es dann diese Regelung alles trifft. Das ist halt hier sehr wichtige Sache. Die staatliche Unterstützung für ThyssenKrupp ist halt quasi unabdingbar. Das Unternehmen kann alleine nicht mehr lange bestehen. Um die anspruchsvollen Klimaziele zu erreichen, muss auch hier weiter der Staat auch unterstützen und dann auch die Transformation mit bezahlen. Die großen Herausforderungen, in denen sich der Konzern hier stellen muss, werden dadurch aber nicht gelöst. Ob für den Stahl zeitnah bessere Zeiten anstehen, erscheint zumindest sehr, sehr fraglich. Wir haben ein Überangebot aus China und aus der USA, die hier wirklich Europa platt machen. Seit Skitter sieht es auch nicht anders aus. Und auch bei einer großen Fusion, was sollte sich da groß ändern? Das Stahlgeschäft ist eine Katastrophe. Ist die Frage, ob das in Europa eh noch überhaupt eine Zukunft hat. Anleger sollten hier wirklich das Risiko nicht eingehen, ist also hier meine ehrliche Meinung. Und wenn man, auf jeden Fall, wenn es ja nicht fundamental sich was ändert, ist das eine Geldverbrennungsmaschine eher als eine Zukunftsmaschine, leider, wobei es ja so ein Traditionsunternehmen war. Und es ist wirklich wieder ein Beispiel dafür, wie die alte Industrie hier in Deutschland, die auch natürlich nicht gut, ThyssenKrupp ist nicht mehr im DAX, aber im MDAX ist und auch mehr Deutschland belastet, als es Deutschland hilft, weil da viel Geld gebunden wird in dieser alten Industrie, wie in der Lufthansa. Zu überlegen, die Lufthansa wurde ja mit 9 Milliarden Euro gerettet und die Einzelunternehmen, auch die Reisebranche, die hat nur 1 Milliarde bekommen. Ja, das muss man überlegen, ganz Deutschland 1 Milliarde und ein Unternehmen hat 9 Milliarden bekommen. Sieht man, wie unfair das wirklich verteilt ist. Klar, ich verstehe das, warum man auch bestimmte Unternehmen, die wichtig sind, nicht sage ich mal, in den Bankrott fallen lassen will. Aber manchmal kommt nur durch diese Insolvenz auch neue Freiwerden von Arbeitsplätzen, von qualifizierten Mitarbeitern und dann Umschulung andere Branchen. Das ist alles nicht leicht in diesem Bereich. Aber manchmal ist es dann doch auf die längerfristige Sicht gesehen die bessere Variante. Kommen wir zu unserem Thema, was wir diese Sendung haben. Nachdem wir jetzt Einzelaktien besprochen haben, wollen wir jetzt mal auf ein Thema gucken. Und zwar geht es darum, es gibt auch in der Corona-Krise ja absolute Megatrends, die wir schon besprochen haben. Und es gibt auch noch Aktien, die noch nicht so gehypt waren und die noch nicht so im Fokus stehen von vielen Anlegern, die aber auch von Corona profitieren. Und diese Megatrends, die von dieser Corona-Krise auch befeuert werden, die gucken wir uns mal genauer an. 6 Unternehmen, die also jetzt profitieren, wie die meisten Unternehmen, die sich gut aufgestellt haben für die Zukunft, digitale Zukunft. Aber wir nehmen hier ein paar andere Unternehmen mal in Fokus, die noch nicht so bekannt sind. Und dieses winzige Virus namens SARS-CoV-2, Covid-19, Corona, hat ja auch viele Namen, die eigentlich alle das Gleiche sagen, hat wirklich die Welt hier erstmal verändert, ob man das will oder nicht. Oder was anerkennen will, besser gesagt. Die Pandemie schafft neue und verstärkt bestehende Megatrends. Und hier kann man uns das genau angucken, auch welche Aktien ein cleverer Anleger hier noch mit Weitblick davon profitieren könnten. Das sind keine Empfehlungen, das sind also hier nur meine Meinung zu bestimmten Sachen, die ich hier durch Datensammlungen zusammengetragen habe. Gucken wir uns das mal gemeinsam genauer an. Das neuartige Coronavirus quält hier die Menschheit nach wie vor. Es steigen Infektionszahlen. Es sieht aber so aus, als wäre die neue Welle nicht mehr so tödlich. Die Forschung ist ja auch erst immer noch am Anfang. Wir haben Impfstoffentwicklungen. Das ist alles sehr, sehr positiv, muss man sagen. Nachbarländern geht es viel schlechter. In Frankreich haben wir sehr viele Infektionen. In den USA geht es wieder nach unten, ist trotzdem auf einen hohen Stand. Indien ist momentan alles auch wieder problematischer geworden. Aber im Endeffekt sind die Leute allgemein auch wieder positiver. Die Leute haben nicht mehr so viel Angst und sind auch nicht mehr so staatshörig. Das haben wir auch bei den ganzen Demonstrationen gesehen, dass die Leute jedenfalls nicht mehr von Angst getrieben werden, weil Angst ist immer ein ganz schlechter Ratgeber. Auch wenn man trotzdem sich natürlich selbst und seine Umgebung mit Hygienemaßnahmen schützen soll. Wie lange diese Leidensdauer jedenfalls noch geht, ist weiter ungewiss. Unabhängig davon, ob die Suche nach einem Impfstoff erfolgreich verläuft oder nicht, ist aber relativ sicher, dass die Pandemie einige dauerhafte Veränderungen nach sich ziehen wird und sie wird auch irgendwann vorbeigehen. Die Vorstellung, man könne einfach zur bisherigen Normalität zurückkehren, dürfte sich auch als Trugschluss erweisen. Bleiben dürften aber die Trends wie mehr Digitalisierung, mehr Geld für Digitalisierung und verstärkter Online-Konsum sowie häufigeres Arbeiten von zu Hause aus. Davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Gehen wir weiter in das Thema tiefer hinein. Und wir haben hier, geht es nach den Strategen der Schweizer Bank UBS. Dann setzt sich zusätzlich ein Megatrend durch, den die Experten mit weg von Materiellen hin zum Intellektuellen umschreiben. Unter dem Strich rechnet die Schweizer Großbank letztlich mit großen nachhaltigen Veränderungen in den Bereichen wie E-Commerce, also elektronischer Handel, künstliche Intelligenz auch Augmented Reality, Gesundheitstechnologie, Cloud-Technologie sowie der Automatisierung nicht industrieller Sektoren. Wie es in einer 168-seitigen Studie hier weiter heißt, dürfte dies wiederum stark positive Auswirkungen auf Segmente wie Software, aber auch Bildung, Medizintechnik und auch diskretionäre Ausgaben hier Auswirkungen haben. Gleichzeitig geben hier die Autoren der Publikation allerdings zu bedenken, dass durch die Corona-Pandemie andere, weniger positive Kräfte an Dynamik hier gewinnen könnten. Dazu gehören Trends wie weniger auch eine Globalisierung wieder zurück aufs Lokale. Das ist ja auch mal eindeutig ein Trend, den wir hier die letzten Jahre weiter gesehen haben. Nicht nur das, sondern auch hier geringerer politischer Spielraum zur Abfederung künftiger Schocks, steigende Steuern und verstärkte Regulierungen, die kommen werden. Zumindest lasse dies die bevorstehende Aufgabe erwarten, nämlich die Verringerung der Kluft zwischen den Corona-Gewinnern und den Corona-Verlierern, um den sozialen Frieden ja auch zu wahren. Zudem sprechen auch die Tatsachen dafür, dass einige gesellschaftliche Trends an Bedeutung weiterhin hier gewinnen. Und UBS zählt dazu eine verstärkte Betonung von Nachhaltigkeitsaspekten für die Umwelt sowie die stärkere Berücksichtigung aller Interessengruppen. Nicht nur die Interessen der Aktionäre zählen hier, sondern auch die der Mitarbeiter, Kunden und der Lieferanten. Sehr interessant, das Research-Papier, das findet man online, lohnt sich auf jeden Fall, sich auch mal ganz genau durchzulesen. Was ist hier eine große Aussage laut der UBS? Ist ja, die Welt wird digitaler und das beschleunigt sich. Und das ist die Weg von Materiellen hin zum Intellektuellen, diesen Bereich, weg von dieser alten Industrie, die wirklich noch Güter geschaffen hat, hin zur Intellektuellen, die halt andere Mehrwert erschafft. Bisher sei es in diesem Jahrhundert eine Verlagerung halt von diesen Waren- und Güterproduktionen hin zu mehr Dienstleistungen zu beobachten gewesen, diese Dienstleistungsgesellschaft, die wir hier in Deutschland haben. Schreiben die Experten auch bei UBS. In den meisten Volkswirtschaften seien dabei die beiden wachstumsstärksten Investitionsbereiche geistiges Eigentum und Elektronik, Technologieausrüstung gewesen. Hinzu kämen nun Coronavirus-Lektionen wie ein verändertes Kaufverhalten der Verbraucher, Produzenten, die mit weniger Arbeiter auskamen oder Angestellte, die oft von zu Hause aus auch arbeiten. Unter dem Strich hätten die Gesellschaften zuletzt viel stärker digital gelebt. Das wiederum habe deutlich gemacht, wie sehr sich Technologie weiterentwickelt hat. Während sich das menschliche und das institutionelle Arbeiten, Lebens- und auch Freizeitverhalten hier auch danach angepasst haben. Die Bewegung weg von Materiellen hin zum Immateriellen, sage ich jetzt mal, dürfte sich also beschleunigen. Veränderungen wie ein besserer Zugang zum globalen Talentpool, eine größere Marktdurchdringung bei kostengünstigen Online-Marketing-Kanälen und die Tatsache, dass potenziell 30-45% der Arbeitskräfte in Ländern mit hohen Einkommen von zu Hause aus arbeiten können, dürften auch erhebliche Auswirkungen haben. Ein großer Punkt, den ich besprochen habe, ist ja schon lokal statt global, was auch unter den Nachhaltigkeitsaspekt ja zu begrüßen ist. Muss man sagen, es gewinnt ja an Dynamik. Nach der UBS-Einschätzung zufolge endet die Ära der Hyperglobalisierung bereits vor etwa 15 Jahren. In den 1990ern bis 2000er Jahren führte ein globales Wachstum von 3,5-4% zu einem Gewinnwachstum von 15-20%. Rechnet hier die Schweizer Großbank auf der Studie sehr anschaulich vor. Seit der großen Finanzkrise 2018 habe ein globales Wachstum von 3,5-3,5% nur noch einen Gewinnwachstum von 2,0-5,0% geführt, also sehr, sehr viel geringer als damals. Der Hebel, der sich verschoben habe, sei die Handelselastizität in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Einfacher ausgedrückt, die Globalisierung verlangsamt sich und bringt auch weniger Gewinn ein. Aufgrund des aktuellen Handelskrieges zwischen den USA und China gingen die Ströme von Waren, Dienstleistungen, Investitionen, Arbeitskräften weiter zurück. Der Handelskrieg besteht ja weiter fort. Und wenn Donald Trump auch wiedergewählt wird, hat er auch schon gesagt, dass China nach der Corona-Pandemie auch zur Kasse gebeten wird und da es große Sanktionen gegen China geben wird. China ist nicht der Freund von Amerika, hat Trump öfters betont, und das, bin ich mir auch sehr sicher, wird er dann auch wieder mehr zum Fokus machen in seiner neuen Amtszeit, wenn er hier wiedergewählt wird. Joe Biden ist da anders eingestellt. Er sieht China momentan nicht als größere Gefahr an. Jedenfalls hat er seinen Wahlkämpfen immer so ausgedrückt. Also das wird auch ganz entscheidend sein hier für die asiatischen Märkte, besonders halt, wie gesagt, die chinesischen Märkte, wie hier die US-Wahl ausgeht. Die haben also ein sehr großes Interesse, dass Trump auch nicht wiedergewählt wird. So muss man das auch mal sagen. Kann man gucken, was da für Einmischungen auch in den Wahlprozess geben wird. Die damit verbundenen Risiken sind am Markt noch nicht ganz ausreichend auch eingepreist. Warnt auch die UBS hier in seiner Studie. Sollte man sich auch mal Gedanken drum machen. Haben ja gesagt, die Korrektur, irgendwann wird sie kommen. Wann, das weiß niemand, auch nicht die UBS. Bei der Anpassung der Wertschöpfungsketten geht es nicht nur um einen Rückzug des Westens aus China, sondern auch darum, dass China seine eigenen Wertschöpfungsketten sichert. Laut UBS könnte das Schwellenländeruniversum außerhalb Chinas besonders hart auch davon getroffen werden. Dazu passt auch die Nachricht, dass Deutschland die Beziehungen zu China, wo ja Deutschland der China der größte Handelspartner ist in diesem Bereich, auch seine Ketten ändern möchte, trotzdem China als Partner natürlich, aber nicht mehr als so großen Partner haben möchte und seine Lieferketten auch ändern möchte. Deswegen hat Heiko Maas das auch beim Treffen mit den Außenminister von China auch angedeutet, dass man mit China weiterhin zusammenarbeitet. Aber hier die Strategie von Deutschland, Handel durch Wandel, hat ja nicht funktioniert, dass China ein System wird, auf was man bauen kann. Man muss auch daran denken, wie China mit dem Coronavirus auch lange geschwiegen hat, vertuscht hat und dann auch noch in Europa sich eingemischt hat mit angeblichen Hilfslieferungen von Masken und anderen Equipment, was Deutschland ja zuvor ja auch großteils nach China gebracht hat, wo alle gedacht haben, das ist erstmal nur in China, damals im Dezember, Januar in diesem Bereich. Und auch China ganz aktiv in Ländern wie in Serbien, aber auch Griechenland sich wirklich eingekauft hat und damit auch Europa spaltet. China ist nicht der Freund und das hat auch Europa langsam erkannt, möchte aber auch nicht zwischen die Fronten zwischen der USA und China geraten. Und deswegen versucht sich relativ neutral zu positionieren. Aber auch Deutschland überdenkt hier seine Offenheit gegenüber China in diesem Bereich, ob das wirklich so sinnvoll ist. Und man gegen für diese Offenheit eigentlich nichts wiederbekommt in diesem Bereich. Außer natürlich die Möglichkeit, in China aktiv zu werden, aber auch nur unter den Gesetzen von China, die ja auch wirklich menschenrechtsverletzend sind, zum Beispiel mit den Uiguren in China. Das wird immer mehr auch zum Thema, genauso wie Hongkong-Sicherheitsgesetze. Das wird also immer weiter dazu gehen, glaube ich, dass auch Europa sich wieder versucht, mehr auf seine Ketten, auf europäische Ketten zu beziehen, auch weg von Amerika hin mehr zu einer europäischen Integration von Wirtschaftszweigen. Geht's weiter, und zwar geht es jetzt um der Roboter, dein Freund und Helfer, gehört noch mit zu dem Thema von der UBS-Stiftung, und zwar Studie von der Fabrik zum Alltagseinsatz. Geht es darum, 3 Branchen und 5 Länder haben in den vergangenen 20 Jahren fast 75% aller Roboterinstallationen durchgeführt. Doch jetzt, da die künstliche Intelligenz das Internet der Dinge ermöglicht, dürfen Roboter den Alltag hier auch weiter reindringen. Im Bereich wie Lebensmittel, Gesundheitsdienstleistungen, Konsumgüter und auch E-Commerce besonders, die Verkreisung der Gesellschaft, die billigere Maschinen sowie der Wunsch, lange Wertschöpfungsketten zu verkürzen, dürfen den Übergang zur Automatisierung beschleunigen. Außerdem gab es immer mehr Grundeinkommen, dass der Mensch auch nicht mehr als Arbeitskraft in den nächsten Jahren so gebraucht wird. Also viele Jobs werden wegfallen, neue werden entstehen, aber ich bin mir da nicht so sicher, ob da genug entstehen, dass das ausgleichen wird. Wir werden viele, viele Leute haben, die also nicht beschäftigt werden können in diesem Bereich. Und was machst du dann mit diesen Menschen? Das wird auch ein sehr, sehr wichtiges gesellschaftliches Thema werden, die nächsten Jahrzehnte. Darauf muss man auf jeden Fall auch achten. Und was die UBS-Studie auch zeigt, ist eine neue Bescheidenheit, die entsteht. Der Wandel von whatever it takes, wie es immer gesagt wird, zu whatever is left, ist laut UBS ein weiterer Megatrend. Hier geht es darum, dass sich die Verwerfungen auf den Arbeitsmarkt in dieser Rezession als ungewöhnlich langwierig erweisen könnten. Besonders stark gefährdet sind kontaktintensive Dienstleistungsjobs. Inmitten diesen Schocks dürften sich die Verbraucher auf das Sparen und die Unternehmen auf die freien Cashflows konzentrieren. Die öffentlichen Ausgaben füllen aktuell das bestehende Nachfragevakuum. Doch künftig könnte jeder weitere Anstieg der Staatsverschuldung zu einem Vertrauensverlust auch weiterhin führen. Und die Geldpolitik habe bereits jetzt Mühe, die Realzinsen außerhalb der USA hier weiter zu senken, sagt die UBS, da die Munition zur Abfederung künftiger Schocks begrenzt sei. Wenn das jetzt nochmal so ein großer Schock die Wirtschaft treffen würde in 1-2 Jahren, ist die Frage, wie weit hier, sage ich mal, die New Money-Theorie hier wirklich gehen kann. Könnte die Volatilität bei den Gewinnen in Zukunft höher ausfallen als zuvor? Eine nachhaltige Renaissance der Value-Tool halten Experten inmitten schwacher Inflationserwartungen auch für unwahrscheinlich. Sie sagen auch, dass die Technologiewerte hier doch auch in die Zukunft die besseren Werte sind als die Value-Aktien, die hier durch geringes Wachstum, aber Stabilität glänzen. Das wird also hier auch nicht kommen. Investoren, die auf der Suche nach Einkommen sind, dürften weiterhin auf Unternehmen mit starken freien Cashflows setzen. Das ist also hier die bessere Zahl, nicht das KGV und so weiter, sondern wirklich der freie Cashflow. Wer hat einen sehr hohen Cashflow, zum Beispiel Apple und Microsoft, die ja auch jetzt extrem hoch schon bewertet sind. Trotzdem, das sind jetzt so 2 Beispiele, die einen freien Cashflow haben, aber auch andere. Das ist vielleicht ein Thema für eine neue Sendung, die wir mit haben. Wer zahlt jetzt die Zeche? Wer zahlt das ganze Geld, sage ich jetzt mal? Wer zahlt die Schulden? Als im Inbegriff begriffener Megatrend bezeichnet auch die UBS das Thema von diesem Turbokapitalismus zu höheren Steuern. der allgemeine Appetit auf weitere Sparmaßnahmen wie nach der Finanzkrise damals 2008 sei sehr begrenzt. Zudem bergen weiter steigende Staatsschulden das Risiko eines Vertrauensverlusts. Höhere Unternehmenssteuern sind deswegen zwar vielleicht noch temporär, aber nicht mehr dauerhaft aufzuschieben, erwartet ja auch das Geldinstitut. Wir werden also höhere Steuern auf jeden Fall sehen oder Sonderabgaben. UBS schätzt, dass beispielsweise eine Anhebung des US-Körperschaftssteuersatzes auf 28% die Gewinne der S&P 500-Unternehmen um rund 3,7% drücken könnte. Ich muss ja sagen, dass Trump zum Beispiel seit seiner Wahl sind die Börsen im Jahr 2016 sehr, sehr stark gestiegen. Sieht auch daran, dass er sehr viele Steuererlassungen gemacht hat, die Unternehmen sehr profitieren konnten, muss man sagen. Und wenn Joe Biden gewählt wird, ist es wahrscheinlich, dass er wieder ein paar mehr Regulierungen, die Demokraten sind eher mehr für einen Staat, für einen starken Staat, der auch regulierten Steuern einnimmt und dadurch wächst. Demokraten, Republikaner sind genau das Gegenteil, die sagen, jeder ist auch für sich selbst verantwortlich, der Staat soll sich eigentlich in vielen Sachen eher raushalten. Besonders stark wären hier Banken, Transport und Einzelhandel betroffen von diesen Themen. Auch eine Digitalsteuer ist derzeit immer weiter in der Diskussion, wie wir es auch in Frankreich schon gesehen haben. Sollte sie eingeführt werden, könnten die Auswirkungen auf den Markt wirklich beträchtlich sein, denn Technologietitel und Kommunikationsdienstleister machen halt fast 30% der globalen Marktkapitalisierung aus. Die sind ja überall hochgewichtet. Im Nasdaq natürlich besonders hoch, da ist ja fast alles Technologie, aber auch noch Pharma ist noch mit dabei. Also nicht alles, aber Nasdaq-ETF zum Beispiel, hast du sehr viel Technologie mit dabei. Aber auch beim S&P 500 und auch beim MSCI World. Weil es nach, wenn es nach der Marktkapitalisierung geht, nach dem, was die Leute kaufen, wo es hohe Umsatzvolumen gibt, wo es großen Wachstum hat, das ist halt Technologie momentan. Und da ist jeder in seinem Portfolio mehr oder weniger, sag ich jetzt mal, verletzlich. Und da sollte man auch aufpassen, wie das hier die Märkte beeinträchtigen wird, wenn es darauf dann auch wieder stärkere Regulierungen geben sollte. Ein weiteres Thema ist länger und gesünder Leben nach der UBS. Und es geht von der Pandemie hin zur höheren Lebenserwartung, ist hier die Überschrift bei der Studie. Angesichts der Covid-19-Toten dürfte das eine zunächst überraschende These sein. Aber Verbesserungen bei der Medizintechnik und ein größerer Gesundheitsbewusstsein bei den Verbrauchern dürfte dazu führen, dass die in den vergangenen 10 Jahren stagnierende Lebenserwartungen wieder steigt. In den USA sank die Lebenserwartung von 2014 bis 2018 sogar, muss man wirklich mal sagen, bedingt durch Einkommens- und gesundheitliche Ungleichheit von etwa durchschnittlichen 78,8 auf 78,5 Jahren. Deutschland haben wir eher einen positiven Trend die letzten Jahre auch erlebt, oder Jahrzehnte besser gesagt. Die mit dem Wiederanstieg verbundenen Folgen dürfen langfristig vermutlich sogar den positivsten Einfluss auf die Aktienmärkte haben, erwartet auch die UBS. Einzukalkulieren ist hier laut UBS-Daten, dass mit der Alterung der Bevölkerung die Ausgaben für Freizeit, Gesundheit und Wohnen auch steigen, während die Ausgaben für Verkehr, Banken und Versicherungen hier weiter sinken, weil da müssen ältere Leute brauchen das nicht, aber Gesundheit und Wohnung und Freizeit, auch Reisen zum Beispiel, ist ja für die Älteren, die die Mittel dazu haben, eine sehr schöne Beschäftigung. Und hier, welche 6 Aktien können von diesen Megatrends, die wir gerade besprochen haben, intensiv, könnten gleich profitieren, die nicht so gehypt sind. Und da haben zum Beispiel rausgesucht, gibt es Ahold Delhaize. Und das ist eine Supermarktkette und die wächst im Internet. Und diesen Megatrend von der Globalisierung zum Stillstand dürfte laut UBS auch auf Branchenebene die Materialien- und Transportindustrie am stärksten leiden. Dagegen seien bei den Versorgern, den Versicherungen sowie im Lebensmittel-Einzelhandel kaum negative Folgen zu erwarten. Eingekauft und gegessen wird ja immer. Unter dem Strich hätte die UBS-Supermarktketten und Lebensmittelhändler generell für die größten Profiteure der vorherrschenden Megatrends. Anders als die Schweizer Großbank haben wir hier ein Segment gefunden, als dieses Ahold Delhaize. Denn dieser Lebensmittelhandelskonzern hat seit der Fusion der niederländischen Ahold mit den belgischen Delhaize im Jahr 2016 einiges richtig gemacht. Das zeigt sich nicht zuletzt am Aktienkurs, der in den vergangenen Jahren stetig auch gestiegen ist. Das Unternehmen, das gut 60% des Umsatzes in den USA auch erzielt und den Rest hauptsächlich in den Niederlanden, Belgien und in Osteuropa, ist in Deutschland also nicht bekannt so sehr, hat starke Zahlen auch für das zweite Quartal vorgelegt und sich als Covid-19-Profiteur entpuppt. Zu verzeichnen ist unter anderem ein starkes Wachstum des Online-Geschäfts und dieser Bereich dürfte hier weiter ausgebaut werden. Der Nettoumsatz beim Verkauf über das Internet stieg im abgelaufenen Quartal um 77%, sehr, sehr starker Wachstum. Das Ziel von 7 Milliarden Euro Online-Nettoumsatz erreicht Ahold Delhaize mit dadurch bereits 2020, das ist ein Jahr früher als eigentlich geplant war. Der Analystenkonsens sieht den Gewinn der Aktie von 2019 bis 2023 von 1,71 Euro auf 2,29 Euro steigen, also auch eine sehr gute Steigerung. und ist auch noch vernünftig bewertet auf KGV-Basis gesehen. Er hat sogar eine Dividendenrendite von 3,5% und deswegen ein sehr attraktiver und auch, sage ich mal, stabiler Titel, ist auch auf jetzt Allzeithoch gelaufen. Kann man sich also mal in Ruhe selbst angucken. KGV von etwa 14, muss man sagen, wird auch keine ganz großen Sprünge mehr vielleicht machen, aber ist auf jeden Fall interessant. Auch eine Aktie, die ja durch die deutsche Geschichte, sage ich jetzt mal, auch unter die Räder gekommen ist, ja die Deutsche Telekom. Und das kann man auch sagen, dieser Megatrend von Materiellen zum Intellektuellen dürfte auch laut UBS Schäden in Bereichen wie dem Einzelhandel und den Materialien-Sektoren, Teilsegmenten der Immobiliensektoren, Büroimmobilien auch anrichten. Positive Auswirkungen seien dagegen bei E-Commerce, Building, Technologie, Medien und Telekommunikation möglich. Und da, wenn es ums ganze 5G geht, Digitalisierung, auch wenn da die Telekom auch nicht alles richtig macht, ist noch am besten damit aufgestellt, hat ein moderates KGV von 12,5. Die Prognosen ganz gut aus, macht einen Gewinn je Aktie von 1,56 Euro, hat auch eine Dividende, muss man sagen, hat sich auch vom Corona-Tief wieder gut erholt, ist noch nicht auf den vorherigen Hoch, etwa bei 16, 17 Euro. Kursziel wurde erst letztens erhöht von der Deutschen Bank auf 18 Euro. Dividendenrendite von 4%, auch ein, sage ich mal, Wert, der jetzt erstmal wirklich stabil ist und jetzt keine größeren Verluste folgen lässt und auch noch eigentlich Potenzial hat, was zu profitieren, wenn man hier sich die Daten mal anguckt. Wir wollen ja Sachen rausholen, die momentan halt nicht so gehypt sind und noch nicht so stark ihren Wert zeigen konnten. Wir haben hier noch die Deutsche Wohnen. Dieser Megatrend, whatever is left, statt whatever it takes, lässt ja nach dieser UBS-Studie negative Konsequenzen für Banken, Reisen und Freizeit sowie für den Einzelhandel weiter befürchten. Positive Folgen seien dagegen für Bildung und Immobilien auch zu erwarten. Die Aktien von Deutsche Wohnen ist unser Favorit hier in dieser Immobilienbranche, wenn man auch hier in Deutschland aktiv sein will. Der Sektor spürt zwar auch die negativen Folgen der Corona-Pandemie, doch diese betreffen eher Teilbranchen wie Büroimmobilien. Deutsche Wohnen ist jedoch das zweitgrößte deutsche Wohnmobilienunternehmen, was wir haben. Der Bestand befindet sich vorwiegend in wachstumsstarken Metropolregionen mit überdurchschnittlichem Mietsteigerungspotenzial. Mietpreisbremse haben wir schon öfters beredet. Da muss gucken, der Markt kann hier aber weiterhin auch mit dem Mietpreisdeckel sehr gut leben, das hat man gezeigt. Und ob der dann nicht noch gekippt wird, ist noch eine andere Frage. Das ist dann ein Thema für sich. Wie gesagt, KGV von 30 ist auch jetzt über sein Allzeithoch gelaufen. Die Leute haben wieder Mut gefasst. Ein Dividendenrendite von 2% kann man also auch hier, ist ein Risiko, ist wirklich als niedrig bis mittelmäßig hier einzustufen, je nachdem auch wie das Urteil zum Mietendeckel dazu kommt. Haben wir eine bisschen unbekanntere Aktie mal mitgebracht und das ist Keyence. Es geht um Spitzentechnologie, sorgt hier auch für einen Spitzenkurs, wie bei vielen Technologieaktien, aber die ist noch ein bisschen unbekannter. Beim Megatrend Automatisierung von der Fabrik zum Alltagseinsatz sieht die UBS neben Gewinnern auch große Verlierer. Negativ betroffen sein dürfte das Segment, wie gesagt, immer Reisen und Freizeit ist hier die Frage in den nächsten Jahren. Während es positive Folgen auch für die Sektoren Investitionsgüter, elektronischer Geschäftsverkehr und Technologiesoftware gäbe. Und deswegen haben wir hier diese Aktie mitgebracht. Und wie gesagt, bereits in den vergangenen Jahren sollte diese Perspektive die Geschäftsentwicklung von Keyence weiter anschieben. Die Japaner, also die japanischen Unternehmen, sind spezialisiert auf Sensoren und Messsystemen, Beschriftungssysteme, Identifikationssysteme, Mikroskope und auch Bildverarbeitungssysteme. Das Unternehmen hat eine weltweite Spitzenstellung im Bereich Automation und Qualitätssicherungslösungen inne. Diese Stellung bestätigt etwa neue Produkte wie der 3D-Roboter, die sie gerade alles neue Versionen rausgebracht haben. Allgemeine Robotertechnologie sind sie sehr weit bewandert, die mithilfe einer 3D-Kamera aus einem Behälter Teile auch entnimmt. Das ist hier ein großes Thema. Und die Aktie hat seit Mai 2012 um fast 1000% zugelegt. Da sieht man auch, dass sie hier sehr beliebt ist und wartet auch mit einem langfristigen Aufwärtstrend, muss man sagen, der auch weiter aktiv ist. Ist hier noch relativ viel Potenzial. Da ist noch für diese Technologiewerte relativ gut bewertet, hat auch eine Dividendenrendite von 0,5%, ein KGV von 44, was wir gesagt haben, momentan bei Wachstumswerten ja so nicht mehr so betrachtet wird unbedingt, momentan so etwa bei 350 Euro und viele sehen hier ein Kursziel von 54 Euro, das wäre also das Thema Digitalisierung vielleicht ein ganz guter Wert. Und dann haben wir noch ein was für, mit Testkraft gegen Corona, noch ein Biotech-Sektor, sage ich mal, den Bereich, der noch nicht so sehr gehypt wurde. Und zwar vom Hyperkapitalismus zu höheren Steuern war ja auch eine Aussage von der UBS-Studie. Und positive Folgen könnten da für Versorger und für Pharmakonzerne und Gesundheitsdienstleister entstehen. So sorgt die Covid-19-Krise ja dafür, dass Labore ihre Testkapazitäten weiter erhöhen. Einer der beiden führenden US-Anbieter von medizinischen Labortests und Dienstleistungen ist LabCorp. Das ist eine Abkürzung, steht für Laboratory Corporation of America Holdings. Das Unternehmen bietet unter anderem Covid-19-Schnelltests an. Aktuell besteht die Hauptaufgabe darin, eine ausreichende Zahl an Tests zur Verfügung zu stellen und die Ergebnisse rasch genug zu liefern. Muss man sagen, hier macht auch einen guten Gewinn, kann sich dann genauer angucken. Er ist noch relativ im KGV auf nächstes Jahr gesehen von 12, ist also hier noch ganz fair bewertet in diesem Bereich. Das ist jedenfalls weniger Risiko als manche andere Biotech-Firmen, die momentan ja auch sehr schwankungsaktiv sind, weil sie schon so hoch gelaufen sind. Da ist LabCorp noch eine gute Alternative. Und zum Schluss Philips zum Beispiel noch ein Unternehmen, was ja auch sehr bekannt ist. Medizintechniker mit vollem Auftragsbuch, kann man sagen. Der Megatrend von der Pandemie zur höheren Lebenserwartung, was ja auch eine Aussage von der UBS-Studie war, geht es ja darum, dass hier Gewinner die Medizintechnik sein werden, genau wie der elektronische Geschäftsverkehr und auch der Immobiliensektor. Philips ist ein Hersteller von Medizintechnik und Haushaltsgeräten mit Sitz in den Niederlanden. Viele ist auch wegen den Rasierer ja bekannt zum Beispiel. Das Unternehmen bietet unter anderem Beatmungsgeräte aber auch an und Patientenüberwachungstechnologie. Außerdem enthält das Portfolio Produkte, die eine gesunde Lebensweise erleichtern und Krankheiten vorbeugen sollen. Also das, was ja wichtig ist, wenn wir schön alt werden wollen und nicht nur alt, sondern auch gesund ins Alter aktiv sein wollen. Für Fantasie sorgt der geplante Ausbau des Anteils innovativer Produkte sowie die für 2021 anvisierte Ausgliederung des Geschäfts mit Haushaltsgeräten. Das soll also nochmal ausgegliedert werden und dann hätten wir einen richtigen Medizintechniker am Start. Philips hat bislang zwar teilweise sogar unter dem Coronavirus natürlich auch gelitten. Krankenhäuser verschoben wegen der Pandemie die Installation von Geräten sowie nicht lebensnotwendige medizinische Eingriffe. Doch langfristig gesehen ist Philips sehr dafür gemacht, außer Digitalisierung des Gesundheitswesens auch Kapital zu schlagen. Es wird auch wieder mehr investiert in den Gesundheitshäusern. Erst letztens hat Jens Spahn angekündigt, hier mehr Geld für die Digitalisierung der Krankenhäuser zur Verfügung zu stellen. Analysten beurteilen die Geschäftsaussichten hier eher positiv. Die Schätzreihe sieht beim Gewinn je Aktie von 2019 bis 2024 einen Anstieg von 1,27 Euro auf 3,06 Euro. Das ist also mehr als eine Verdopplung. Diese Perspektive zeigt sich im aktuellen Aktienkurs aber noch nicht ganz. Darüber hinaus konnten die Niederländer zuletzt einen Plus im Auftragseingang von etwa 27% auch vorweisen. Das Orderbuch ist so gut gefüllt wie noch nie, muss man sagen. Sieht ganz gut aus, hat ja ein KGV auf nächstes Jahr gesehen von etwa 20. Eine Dividendenrendite von 2%. Auch das Risiko ist hier nicht hoch. Wir haben also wirklich nur hier seriöse Werte uns genauer angeguckt und können euch nur raten, diese auch nochmal zu Hause mal selbst genauer durchzulesen. Und vielleicht findet man einen Wert, den man sich nicht verliebt, aber den man sagt, der für die Zukunft auf jeden Fall Potenzial hat und auch weiter bei der Corona-Pandemie profitiert und davon keine zu großen Schäden trägt.
Vielen Dank fürs Zuhören. Starten Sie erfolgreich in Ihren neuen Tag. Wir hören uns. Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.